gibt ein wunderschönes Wort, ist mein Lieblingswort, deshalb denke ich jeden Tag daran, eben auch als ich hier rüberfuhr durch die wunderbare Landschaft. Ein Wort, das David gesagt hat, und er hat den Blick gerichtet auf den Herrn Jesus Christus. Es steht, oder es hat Petrus gesagt, dass er von dem Herrn Jesus spricht. Psalm 34, Vers 6, die auf den Herrn schauen, die werden strahlen vor Freude und ihr Vertrauen wird niemals enttäuscht. Im Hebräischen ist das ganz kurz eigentlich, blickt und strahlt. Das ist, und es ist so schön, dass wir das tun dürfen, auf den Herrn Jesus schauen, hier an diesem wunderschönen Ort. Vor oder im Anfang des 18. Jahrhunderts waren viele Menschen hier, viele Gläubige hier, die aus verfolgten Verfolgungen kamen, die sich hier in Wittgenstein niedergelassen haben. Und sie haben das als eine kurze Friedenszeit erlebt, eine Segenszeit erlebt, zur Ruhe zu kommen. Manchmal möchte man eigentlich nicht mehr in der Welt leben. Und man möchte einfach so draußen sein. Und das sind besondere Momente, die wir auch haben dürfen, die uns gegeben werden, einfach auch an einem Samstagmorgen hier an diesem Ort, wo es so friedlich ist. Wenn man hier das hört, das ist so ein Geschenk. Und Gott schenkt uns das, damit wir zubereitet sind, auch für andere Zeiten. Alles ist letztlich Vorbereitung auch für den Kampf, in dem wir stehen. Davon spricht auch unser Text, auch heute Morgen. Ich habe es gestern schon gesagt, sicherlich eine der bekanntesten Geschichten. 1. Samuel 17, David und Goliath. Mir fehlt bei dieser Überschrift dann immer der lebendige Herr, weil es geht weder um David noch um Goliath. Es geht um unseren Herrn Jesus Christus. Es geht um den lebendigen Gott. Und ich möchte nochmal, schön, die auch heute Morgen jetzt da sind, die gestern noch nicht dabei waren. Und ich will das einfach nochmal wiederholen. Ich hatte einen Lehrer, der immer sagte, der Verstand liebt die Abwechslung, das Herz liebt die Wiederholung. Und möchte daran erinnern, Römer 15, Vers 4, ich hoffe, ihr habt das alle gestern Abend registriert, dass Paulus oder der Herr sagt uns das in seinem Wort, dass alles, was früher geschrieben ist, und damit ist das gesamte Alte Testament gemeint, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Das sind ganz wichtige, ist eine ganz wichtige Blickrichtung, wenn wir Gottes Wort lesen. Das sind Geschichtstexte, die wir hier lesen. Und wir dürfen nicht einfach die Erfahrungen der Beteiligten auf uns übertragen, auch wenn uns manches zur Lehre wird. Oft wird das Verhalten nicht beurteilt, sondern es wird einfach nur berichtet, was sie getan haben. Es ist kein ethischer Leitfaden. Auch da muss man immer schauen, wie wird das eingeordnet. Das ist anders, wenn man Briefe im Neuen Testament liest, die ganz klar einfach eine Lehre vermitteln, an die es sich zu halten gilt. Und der Herr will uns belehren dadurch. Es ist ich habe das gesagt gestern, diese drei Ebenen letztlich immer in diesen Geschichten. Einmal die ganz persönliche Geschichte, die uns erzählt wird. Das ist ein echter Hirtenjunge, es ist ein echter Kampf, der hier stattfindet und so weiter. Und die Frage, man muss den Text verstehen lernen, was ist wann, wie passiert. Aber immer die Frage, wer ist der Mensch, was erfahre ich über das Herz des Menschen? Und die andere Frage, wer ist der lebendige Gott, der alles geschaffen hat? Was erfahre ich über die Wesenseigenschaften Gottes? Und ich glaube, von daher ist alles, was wir lesen, einfach enorm wichtig für unsere Beziehung mit dem Herrn. Es geht um Gottes Geschichte, um Gottes Erwählung, hatten wir gestern, Erwählung mit seinem Volk. Und was bedeutet das alles, auch hier bei David und Goliath, Saul, Jonathan, die Philister, die Kämpfe, was bedeutet das in diesem Hinblick auf diese Geschichte mit dem Volk Israel? Und es geht um Gottes Erlösungsgeschichte, die weit darüber hinausgeht und das, was sich in Jesus Christus vollkommen offenbart hat, der Davidische Bund, der mündet und der vollendet sich in dem neuen Bund in Jesus Christus, in dem die Verheißungen sich erfüllt haben. Und das alles ist Vorbereitung auf das Kommen Jesu in dieser Welt, 1000 Jahre nach David. Und es ist immer ein Hinweis auch auf die Zeit, in der wir leben. Wir leben seit dem ersten Kommen des Herrn Jesus in der Endzeit. Das ist nicht etwas, was irgendwann mal kommt, sondern das ist diese Zeit bis zu seiner Wiederkunft, in der wir uns auch in unserem Glauben bewähren müssen. Und es zeigt uns hier, es gibt einige wichtige theologische Lehren, die wir immer wieder wirklich auch erkennen können, wenn man diese Geschichte mit Israel sich anschaut und mit der Geschichte Saul, dieser selbstgewählte Weg erstmal, dass die Menschen gewählt haben, wo das hinführt. Israel versuchte, ein menschliches Königreich einzurichten. Das ist immer gescheitert, nicht nur bei Saul, sondern auch bei allen anderen, die das nachher versucht haben. Und an der Geschichte von David können wir sehen, wie das ist, wenn Gott jemanden erwählt nach seinem Herzen, nach seinem ewigen Plan. Und das ist sein Ziel. Und sein Ziel ist, dass Jesus Christus der ewige König ist. Der Herr ist immer auf dem Thron. Man sieht, wir haben das gestern gesehen und wir sehen das heute in den Texten, dass vieles ein Typus ist, auch für den kommenden Messias, auch für die Zeit, für den Kampf. Das ist ja heute Nachmittag Thema auch, in dem wir stehen. Wenn man David und Christus miteinander vergleicht, diese 1000 Jahre, Bethlehem sind die beiden Orte, an denen da Entscheidendes passiert ist. Beide wurden durch einen Propheten bestätigt, David durch Samuel und Jesus durch Johannes den Täufer. Über beide kam der Geist Gottes. Beide wurden von eifersüchtigen Königen abgelehnt. Das ist ja offensichtlich, wenn man sich das anschaut. Beide mussten um ihr Leben fliehen. Das sehen wir bei unserem Herrn, als er Kind wurde, als er Baby wurde, Mensch wurde und dann mit seiner Familie nach Ägypten fliehen musste. Und bei David ist das ja ein jahrelanger Prozess. Beide wurden von den eigenen Leuten abgelehnt. Das sehen wir jetzt gleich hier bei David nochmal. Und dann auch bei unserem Herrn sehen wir das. Man kann vieles da miteinander vergleichen. Eine gute Aufgabe ist auch, wenn man sich anschaut, einfach mal zu schauen bei den vielen Psalmen, die David geschrieben hat, geleitet durch den Geist Gottes. Bei manchen Psalmen steht das ja bei, in welcher Situation er das geschrieben hat, bei vielen eben nicht. Und dann ist es eigentlich mal schön, wenn man so diese Psalmen sich mal vornimmt und fragt, in welcher Situation hat David vielleicht diese Worte zum ersten Mal gebetet. Und vieles erlebt man dann und sieht man dann an Parallelen. Das Thema jetzt kämpfen. Gestern ging es um diese Erwählung. Jetzt geht es um das Kämpfen und morgen früh, und das beginnt ja heute auch mit Jonathan und David, mit dem Hinweis auf den Bund, der hier geschlossen wird und der ein Hinweis ist, nach meinem Verständnis, auch für den ewigen Bund in Jesus Christus. 1. Samuel 17 wollen wir miteinander lesen. Dieser Abschnitt, es wird als erstes mal der Ort des Kampfes uns einfach vor Augen geführt, damit wir nicht die Orientierung verlieren. Und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und versammelten sich zu Socho in Juda und lagerten sich bei Ephes-Damnim zwischen Socho und Aseka. Das ist eine sehr genaue Bezeichnung. Gottes Volk, das sagt uns die Schrift, steht immer im Kampf. Ich heiße Friedemann. Aber das ändert daran auch nichts. Das ist, es gibt Leute, die fühlen sich wohl, wenn gekämpft wird. Ich nicht. Und keiner sucht das, glaube ich, also eigentlich. Und das ist etwas, was ja, wir sehen das im Neuen Testament so stark, dass die Apostel immer wieder die Gemeinde aufgerüttelt haben und haben gesagt, ihr schlaft nicht, passt auf. Ich hatte jetzt eine Bibelwoche über den Judasbrief. Da ist mir das auch nochmal so aufgegangen. Das ist ja die Fortsetzung vom zweiten Petrusbrief. Und Petrus hat gesagt, das kommt alles. Das wird alles kommen, dem wird ihr konfrontiert werden. Und Judas sagt, es ist schon da. Und er spricht von Leuten, die sich heimlich eingeschlichen haben. Ich habe einen ganzen Abend darüber gesprochen. Heute muss sich keiner mehr heimlich einschleichen. Das ist offen. Durch die ganzen Einflüsse, die da sind und ganz besonders auch durch die neuen Medien, auch durchs Internet, sind wir voll mit Einflüssen von außen, die unseren Glauben auch beschäftigen und angreifen. Und vieles auch im Niedergang der Gemeinde hängt auch damit zusammen, dass wir nicht lernen, den Umgang auch mit diesen neuen Medien, die Gemeinden und Verkündiger und Zuhörer verändern. Das Medium verändert viel stärker, als wir das zugestehen möchten. Aber das ist der Kampf, in dem wir stehen. Und das beginnt hier, die sammelten sich zum Kampf. Warum kämpfen die? Warum können die nicht einfach das Volk Israel an der einen Stelle leben lassen? Und warum müssen die Philister da, müssen die jetzt kämpfen? Man fragt sich oft, wo kommt denn der Hass her? Warum haben Menschen Hass gegen Gläubige, die vielleicht nur Gutes getan haben für Menschen und plötzlich werden sie gehasst? Das ist so, und du kannst das nur verstehen, wenn du um diese Dimension weißt, diesen Hinweis, den wir immer finden. Und so sollte man auch die schrecklichen Geschichten im Alten Testament lesen, wenn es um diesen Kampf geht. Das ist so grausam und das ist so schrecklich, aber es ist ein Hinweis auf diesen geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Und diese Geschichte hier ist ja eine der bekanntesten Geschichten der Bibel und auch über David. Und ich bin schon immer wieder überrascht, wenn man Predigten hört, wenn man Kommentare liest. Und das hat es in den Jahrhunderten immer gegeben. Wenn diese Geschichten ausgelegt werden, dann wird das immer so übertragen, ganz schnell immer auf unser Leben. Da gibt es unheimlich viele Botschaften, die Riesen in unserem Leben, und dann wird da Psychologie betrieben. Es gibt Predigten über die 5 Steine Davids, die er da aufgehoben hat. Also wo du wirklich dir an den Kopf packst und packst in Leere. Ich kann, das klingt alles so interessant, da kannst du Bücher schreiben und Videoclips rausbringen, aber guck doch mal einfach, was da steht. Und fang dann nicht an, jedes Detail jetzt irgendwo geistlich zu deuten. Man muss ja diese Botschaft erkennen, auch die hier steht. Und David ist kein Vorbild für uns, sondern David ist ein Hinweis auf das Werk unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Und alles andere kommt dann später. Dass man jetzt beim Bibellesen dann ermutigt wird, durch David und durch das alles. Aber es geht hier um den Herrn Jesus und nicht um David und nicht um uns. Heute wird unheimlich viel psychologisiert in der Verkündigung. Und es wird ganz schnell immer der Mensch in den Mittelpunkt gerückt. Ich habe das gestern gesagt, ich werde das auch morgen noch sagen und übermorgen, weil ich das so schrecklich finde. Und so, das ist so eine Verarmung und das verändert uns. Wenn wir irgendwo hingehen und immer feststellen, es geht um uns. Das ist langweilig. Irgendwann ist es langweilig. Und letztlich müssten Kinder Gottes, Nachfolger des Herrn Jesus, wenn man die Worte des Herrn ernst nimmt, wer mir nachfolgt, der verleugnet sich selbst. Das heißt schlicht und einfach, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, mich vor den Spiegel stelle und als erstes mal mit mir rede und sage, Friedemann, heute geht es nicht um dich. Das muss man einfach mal jeden Tag klarstellen. Und dann kann man in den Tag gehen. Und das gilt genauso auch für die Gemeinde Jesu. Wenn man aus der Gemeinde mal alles rausnimmt, was man für Menschen macht und für die Bedürfnisse der Frommen. Und wenn man mal schaut, wie viel Wunder Gottes erwartet werden, damit Fromme befriedigt werden. Also das ist schrecklich. Und da muss man mal dazwischen gehen und sagen, Leute, wacht doch mal auf. Und das zeigt uns auch diese Geschichte. Es geht hier um den Kampf, den der Herr Jesus geführt hat, über und gegen die Werke der Finsternis des Teufels. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und er hat über Satan den Triumph gehalten am Kreuz auf Golgatha und in der Auferstehung und Himmelfahrt und seiner Wiederkunft. Und um diesen Sieg geht es. Deshalb habe ich das überschrieben, der ewige Sieg Gottes. Das ist als Siegerländer natürlich noch was Besonderes, Schönes, wenn man über diesen Sieg sprechen kann. Ich freue mich über den Namen. Der hat aber nichts mit Kampf zu tun, sondern einfach mit einem kleinen Bach, der in den Atlantischen Ozean fließt. Wenn man hier die Sache liest, Saul und die Männer von Israel versammelten und lagerten sich im Terebintental und sie stellten sich den Philistern gegenüber in Schlachtordnung auf. Das ist der Ort, wo das passiert. Und dann lesen wir diese festgefahrene Kampfsituation. Die Philister standen an einem Berg jenseits und Israel stand an einem Berg diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen war. Wenn man jetzt eine Karte von Israel sich nimmt, sich das anschaut, ist relativ einfach geologisch zu beschreiben. Auf der einen Seite ist das Bergland vom Norden bis zum Süden, da wo auch Jerusalem liegt und alles. Das Bergland, was sich zieht, und dann gibt es die Küstenebene zum Mittelmeer hin, wo ja auch die Philister waren und andere. Das ist flach und dazwischen gibt es von dem Flachen zu den Bergen immer wieder Täler, die hochgehen, die das verbinden, diese beiden Ebenen. Und das ist hier das Terebintental, das hier genannt wird. Das ist eines dieser Täler, das mit den judäischen Bergen verbindet, liegt 20 Kilometer ungefähr westlich von Bethlehem. Die Orte werden hier genannt. Es ist Tal der Terebinten, das Luther übersetzt, glaube ich, Eichgrund. Terebinten, Terebintin-Pistazie ist das, die wird Terebinte genannt. Ist eine Pflanzenart, kommt von den Pistazien. Es gehört zur Familie der Sumachgewächse. Habe ich gelesen. Kann damit nichts anfangen. Ja, ist Wahnsinn. Aber einfach schön. Aber das ist ein besonderes Tal, damals wie heute. Ist ja schon fast makaber, wenn man dran denkt, auch an den Krieg jetzt im Nahen Osten und an diesen Orten und an diesen Kämpfen, die geführt werden. Was hier ja sehr, sehr klein angesichts dieser Dimension, die wir heute haben in dieser Welt, mit den Waffen von heute sehen. Aber hier geht es nicht um Geografie oder Biologie, sondern um einen entscheidenden Kampf. Und die Philister, wir haben das im Buch Samuel immer gelesen, auch vorher schon, waren ein ständiges Problem für Israel. Saul war in seiner Salbung, 1. Samuel 8 und 9, ja maßgeblich dazu bestimmt, Gottes Volk aus der Hand der Philister zu retten. Das war seine wesentliche Aufgabe, die er erfüllen sollte. Und das Problem ist immer, wenn die eine bestimmte Aufgabe haben, ihre Aufgabe nicht wahrkommen. Und dann alle möglichen Nebenschauplätze. Saul hat jahrelang damit verbracht, David zu bekämpfen. Da hatte er aber keine Salbung für. Dafür war er nicht berufen. Da gehen Gemeinden dran kaputt, wenn man einen Dienst tut, zu dem man nicht berufen ist. Das ist und das sieht man, zieht sich hier durch und daher kommt natürlich auch die eigentliche Notsituation. Das ist ja ein Leitungsproblem, was hier ist. Das ist ja das große Dilemma, was wir sehen. Und wir sehen, wie die Philister in das Land Israel eindrangen, wie sie Siege errungen haben, wie wir das Erbe Josuas angegriffen und die geistlichen Segnungen aus der Vergangenheit verblassen. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich, wenn man sieht, dass was vielleicht Generationen aufgebaut haben, wie schnell etwas kaputt gehen kann. Und das gilt auch für die Gemeinde unseres Herrn. Nicht die Gemeinde kann zerstört werden, aber das, was Menschen gewirkt haben oder was auch an manchen Orten entstanden ist, was sich dann Kirche, Gemeinde oder wie auch immer nennt, oder Gemeinde ohne Namen oder mit Namen und sonstiges, wie man Jahrzehnte braucht, um etwas aufzubauen. Und man braucht wenige Tage, wenige Wochen, um etwas völlig zu ruinieren. Das hängt oft mit Leitern zusammen. Das ist natürlich immer die Strategie des Satans an der Stelle auch, dass er angreift und weiß, was passiert, wie auch Gemeinde funktioniert und wie schnell das auch zusammenfallen kann. Warum hatte das Volk einen König sich erwählt? Die Frage, ich habe die gerade gestellt schon. Man muss die einfach an der Stelle, auch wenn es weh tut, muss man das lesen. Dieser Kampf, die Kampfsituation, von der hier geschrieben wird, ist selbstverschuldet. Die ist selbstverschuldet. Wenn ihr 1. Samuel 8 nochmal aufschlagt, 1. Samuel 8, Vers 19 und 20, da geht es um diesen Wunsch, einen König zu haben. Und sie haben die Stimme Samuels, der davor gewarnt hat, sehr ausführlich gewarnt hat, haben sie einfach weggewischt. Und sie sagten, nein, sondern ein König soll über uns sein, damit auch wir sind wie alle Nationen. Das ist schon der Niedergang. Wenn man geistlich versucht zu sein wie irgendwelche Menschen. Und dass unser König uns richtet und vor uns her auszieht und unsere Kriege führt. Und am Anfang führte Saul diese Kriege ja gut, aber dann versagte er an Gottes Wort. Er hatte das Wort des Herrn verworfen und der Herr hatte ihn als König von Israel verworfen. 1. Samuel 13, muss man an der Stelle nochmal dran erinnern, 1. Samuel 13, Vers 14, wo es um diese Krieger auch gegen die Philister ging. Und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt, du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Wo bin ich? Ja, genau. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt, denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hat. Daher kam dieser Krieg, daher kam dieses ganze Dilemma, dass Männer eingezogen wurden für einen Krieg, der nicht hätte stattfinden müssen, wenn Saul gehorsam gewesen wäre. Verse 4 bis 10 geht es um diesen Vorkämpfer der Philister, Goliath. Ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus. Das ist ja, wenn man sich das jetzt vorstellt, am Tal. Das eine Heer stand an der einen Hangseite, das andere an der anderen. Du kannst in so einer Situation nur verlieren. Du kannst nicht angreifen. Wenn du angreifst, bist du schutzlos. Und von daher habe ich gesagt, das ist eine Pattsituation. Es gab damals diese Schlachtregeln in solchen Situationen, dass dann der Vorschlag gemacht wurde, von jeder Seite wird ein Krieger aufgeboten, ein Vorkämpfer, deshalb steht das hier. Und von dem wird hier die Rede und gesagt, so, die entscheiden jetzt und wer dann verliert, der ist natürlich verloren. Ist ganz schön heftig, so eine Strategie, aber es war überhaupt keine Chance, hier irgendwie mit den normalen Mitteln zu siegen. Sein Name war Goliath aus Gath, seine Größe war 6 Ellen und eine Spanne und er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Bildet sich sofort ein Bild vor Augen. Ich habe meistens ein Bild aus meiner Kinderbibel. Das Gewicht des Panzers betrug 5000 Schegel Bronze und er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen und ein bronzenes Kurzschwert auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schegel Eisen. Ja, und der Schildträger ging vor ihm her. Wie soll das doch anders sein? So ein Koloss, der konnte sich ja nicht mehr bewegen. Er brauchte noch jemanden. Ja, das ist so. Goliath, großer Mann. Man weiß nicht, 6 Ellen, eine Spanne ist irgendwas zwischen 2,59 Meter und 2,80 Meter. Er hatte eine Rüstung und Waffen, die seiner Größe entsprachen, ungefähr 90 Kilogramm. ist nicht außergewöhnlich, wie man heute sieht, wie heute Soldaten bewaffnet sind. Große Leute gab es immer. Größte aktuell bekannte lebende Mensch der Welt ist Sultan Kösen, ein türkischer Mann, 2,51 Meter groß. Wenn man Basketballspiele sich anschaut, sieht man ja, wer wie wo spielt, in welcher Liga und wie schön das ist, wenn man den Korb von oben einfach so bedienen kann. Ich fand das früher in der Schule immer, wenn wir Basketball spielten. Und dann unsere kleinen Wichte, die da rumliefen, ja, wo du da gestreichelt hast, den Kopf da und so und du tust da oben die Bälle da rein, dann macht keinen Spaß. Aber so läuft ja Basketballmannschaft nicht ab, wenn man die sieht. Ich bin einmal mal in der Basketballmannschaft aus der Bundesliga in die Ukraine geflogen, in so einem kleineren Flugzeug. Aus Bamberg kamen die, glaube ich. Die hatten irgendein internationales Spiel. Die konnten überhaupt nicht sitzen auf den Sitzen. Die standen die ganze Zeit. Die quetschten sich beim Start und dann quetschten die sich da irgendwo hin. Das ging nicht mit der Beinlänge und alles. Und da habe ich so gedacht, ja, das willst du auch nicht sein. Also der Rekord für die größte Person aller Zeiten, von dem, was bekannt ist, wer weiß, was irgendwo noch auf der Welt rumläuft, war Robert Wetlaw, 2,72 Meter groß, Schuhgröße 76. Es ist ja eine interessante Spekulation auch, warum werden Menschen so groß medizinisch, haben damals untersucht und sagen, dass der Grund für das schnelle Wachstum ist eigentlich eine Krebs, also eine Krankheit, ein Tumor, der auf die Hypophyse, also die Hirnandrangdüse, irgendwo drückt. Und dadurch werden die Wachstumshormone unkontrolliert ausgeschüttet. Heute kann man das operieren, ich glaube sogar durch die Nase durch. Früher war das, den Kopf aufzumachen, eigentlich unmöglich. Und heute wird das gemacht. Und so ist das Wachstum, geht dann einfach immer weiter, 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 weiter. Ja, dieser Wetlaw ist, man hat ihn nicht behandelt und er ist im Alter von 22 Jahren dann an einer Infektion gestorben. Wenn man versucht, es gibt ja immer Leute, die versuchen, das menschlich zu erklären, auch mit Goliath, darum geht es hier nicht, aber wenn man den als kranken Mann darstellt, und manches spricht ja dafür, der hat ja ein bisschen eingeschränktes Sehvermögen und vor allen Dingen auch immer noch brauchte noch jemand, der noch geholfen hat. Wer weiß, wie krank der Mann war. Aber äußerlich natürlich stand er. Nur das macht weder den Sieg kleiner, noch zeigt das die Größe auch in dieser Zeit, was das bedeutete. Er stellte sich, Vers 8, hin, rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt einen Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte: Ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels, gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Hier ist natürlich, steht vieles auf dem Spiel. Israel war aus Ägypten befreit worden, erlöst worden aus der Knechtschaft und sie waren nicht dazu berufen, in eine neue Knechtschaft wieder zu kommen. Der Kampf findet öffentlich statt. Goliath ist die Stimme des Feindes. Das ist bis heute so, dass sich auch die Feindschaft des Satans auch gegen unseren Herrn äußert, auch durch die Stimmen von Menschen, die ihre Stimme erheben. Er macht ein gewagtes und verführerisches Angebot, 40 Tage, 80 Mal, morgens und abends, kommt dieses Verhöhnen, was für eine Schmach. Er demonstriert seine Macht, seine Stärke, seine Größe: Bin ich nicht der Philister und wer seid ihr? Er tritt bewusst in der vollen Kampfmontur auf, was für ein Anblick. Und das ist eine Situation, die das Volk Gottes zu allen Zeiten erlebt hat, dass die Welt dem Volk Gottes ständig Fragen stellt. Warum kämpft ihr nicht? Wo ist denn euer großer Gott? Warum tut ihr Gott so wenig? Habt ihr jemanden, den ihr präsentieren könnt? Und dann fängt man hektisch an, im Volk Gottes, in der Gemeinde des Herrn nach menschlichen Größen zu suchen und nach irgendwelchen attraktiven Programmen. Es kommt zu dieser lähmenden Angst von Saul und von ganz Israel. Kapitel 17, Vers 11, Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Was für ein trauriges Bild. Was für ein trauriges Bild. Wo war eigentlich der vom Volk gewählte und sich stark fühlende Saul? Er fällt einfach durch Abwesenheit auf. Es gab eine Zeit, da war er stark im Kampf. Wir lesen das 1. Samuel 14, 52. Aber als der Geist des Herrn von Saul wich, wir haben das gestern gesehen, da wich auch die Kraft und der Mut und die Zuversicht von Saul weg. Und jetzt offenbart Gott seinen Plan, dass er die Macht der Finsternis nicht durch menschliche Macht und Stärke bekämpfen will, sondern durch die Zeichen der Schwäche besiegt er die Macht des Satans. Das ist ein ganz, ganz entscheidendes biblisches Prinzip, wenn es um diesen Kampf geht. Und wenn man sich dann das Werk unseres Herrn Jesus anschaut, ist das bis heute solch ein Zeichen der scheinbaren Machtlosigkeit, so ein Zeichen der Schwäche. Und wir müssen das ganz einfach feststellen und dürfen es einfach feststellen, niemand in der Welt vermutet in einer Krippe und in einem Kreuz etwas Machtvolles. Wie kannst du das auch denken? Was ist das für eine Erniedrigung? Er erniedrigte sich selbst, wurde Mensch. Dieses Kind in der Krippe, dieses ganze Geschehen. Und dann diesen Gang ans Kreuz als das Ziel seines irdischen Weges. Und dann redest du in der Welt von einem Kind in der Krippe und von einem, der am Kreuz geschlagen wurde. Und niemand vermutet und kann von sich aus in der Botschaft vom Kreuz die Lösung seiner Lebensprobleme und die Antwort auf die Frage nach dem ewigen Leben erkennen. Das kann man nicht. Und dazu kommt noch, dass Gott auch noch Menschen verwirrt durch die Sünde in ihrem Verständnis. Bis hin, dass er einen Geist des Irrwahns oder einen Geist der Lüge schickt. Aber das ist für Menschen ist das nicht erkennbar von sich aus. Kein Mensch kann von sich aus im Hören des Evangeliums Gottes das Heil, die Rettung erkennen. Deshalb haben auch Christen und bis heute versuchen die immer mit menschlicher Kraft irgendetwas zu beweisen, irgendwo was draufzulegen. Dann sucht man eine besondere Attraktivität, freut sich über jede berühmte Persönlichkeit, die irgendwo in irgendeinem Interview mal Gott in den Mund genommen hat. Und wenn dann noch Jesus in den Mund genommen wird, dann ist natürlich sofort bei den Evangelikalen eingebaut alles. Man ist stolz, dass so jemand auch glaubt. Und man muss sich nicht verstecken, was soll das alles? Was sollen all diese Versuche? Was sollen alle Versuche, irgendwas auf der Bühne der Welt zu präsentieren, was wir nicht sind und was wir nicht haben? Und dafür ist diese Geschichte so wichtig. Diese ganze Geschichte, die uns hier beschrieben wird. Das ist nicht Gottes Art. Da muss man einfach sagen, ja, so ist es. Was ist mit den Verheißungen Gottes in der Krise? Ich meine, wenn Hannah noch gelebt hätte zu der Zeit, die Mutter von Samuel, wir hatten, als ich letztes Mal hier war, 1. Samuel 2, Vers 10, da hat Hannah gebetet, Die Widersacher des Herrn von Jahwe werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Ja, was ist denn jetzt? Wo ist er denn? Und niemand im Volk Israel erwartete mehr einen Sieg Israels über die Philister. Und das Volk hatte in den letzten Jahren was geimpft worden, auf das Äußere zu schauen, das Machtbare, das Sichtbare. Und das ist verhängnisvoll. Und weil das Volk Gottes, Jahwe, gegenüber untreu geworden war, prägte die Angst ihr Leben. Das ist bei all dem, wenn wir auch in unsere Zeit und in die letzten Jahre zurückschauen, ist Ängstlichkeit ist ein Zeichen, dass unser Leben mehr von den Göttern dieser Welt bestimmt wird, als vom Blick auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Es gibt eine Stelle, die muss man an der Stelle immer vor Augen haben, Jeremia 10. Ach, ich lese Jeremia 10, lese ich oft. Wenn man beeindruckt ist oder sich versucht oder beeindrucken lässt von Nachrichten dieser Welt. Jeremia 10. Oh, ganz Jeremia. Es wird viel zu wenig gepredigt. Ist natürlich anstrengend auch, das ganze Buch Jeremia, aber es lohnt sich. Aber du brauchst viel Geduld, auch bei den Zuhörern. Hört das Wort, das Jahwe zu euch redet, Haus Israel. So spricht der Herr. Gewöhnt euch nicht an den Weg der Nationen und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Nationen vor ihnen erschrecken. Das ist, was ich überhaupt nicht verstehe, dass Christen sich bei jedem Ereignis in der Welt, was irgendwo bedrohlich aussieht, sich sofort dann irgendwo immer auch den Panikknopf drücken und sich mitreißen lassen von der Angst. Es versucht dann viele Beispiele zu erzählen und sowas. Ich habe das manchmal auch in den letzten Jahren, als dann Leute so Angst hatten zu sterben. Ich bin in manchen Gemeindenversammlungen gewesen, in einige darf ich nicht mehr kommen. Ich habe alten Brüdern gesagt, die Sonntag für Sonntag am Wort dienten und die einen Panikknopf drückten, dass ich nicht wusste, wo ich bin. Dann habe ich gesagt, wovor habt ihr denn Angst? Habt ihr Angst zu sterben? Oder habt ihr Angst, euer Haus zu verlieren, wenn ihr stirbt? Wo hängt denn euer Herz dran? Erfreut euch doch mal an Jesus. Ich hab vor 80-jährigen Brüdern gesagt, hört doch mal auf mit dieser Angstmacherei. Ganz egal, wie man jetzt Krankheiten bewertet. Ich bin in den 1990er Jahren bin in Lepra-Dörfer eingeladen worden im Osten, wo keiner hinging. Kannst du mitkommen? Kannst du das Evangelium weitergeben? Ich habe überhaupt keinen Gedanken gemacht, was da alles passieren könnte. Mein Hausarzt, damals ein gläubiger Bruder, der kriegte immer Panik, wenn ich wegfuhr. Sagte, so viele Impfstoffe gibt es überhaupt nicht, wie du brauchst. Und ich sage, ich mache doch keine Urlaubsreise da. Ich mache doch jetzt keine Belustigung. Ich habe auch als Pastor doch nie Angst gehabt, Menschen, Kontakt mit jedem Menschen zu suchen und der Hand zu geben und alles Mögliche. Sei denn, ich würde die Leute gefährden. Aber das ist doch, ich habe diese Angst nicht. Weil ich freue mich auf Jesus. Das ist doch überwunden, diese Todesangst. Und das ist, was Mia hier sagt. Was ist denn los im Volk Gottes, wenn ihr auch erschreckt, wir haben das gestern Abend auch mit der Hoffnung, wozu das Alte Testament uns gegeben ist. Denn die Ordnungen der Völker, ein Götze ist es, der sie gab. Ja, ihre Götzen sind Holz, das einer aus dem Wald geschlagen hat, ein Werk von Künstlerhänden, mit dem Schnitzmesser hergestellt. Man schmückt es mit Silber und mit Gold, mit Nägeln und mit Hämmern befestigen sie es, dass es nicht wackelt. Und dann kommt Sie sind wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. Das steht hier. Das ist die Palme, manchmal haben wir es übersetzt mit der Palme aufgerichtet. Das ist das Ausdruck für die Vogelscheuche im Gurkenfeld. Wie blöd muss man eigentlich sein, wenn man Gurken oder Kartoffeln aufs Feld und baut Vogelscheuchen auf. Das ist, das wird, so wie das ist, ja voller Ironie. Aber das ist ja kein Spaß, was der hier macht. Sie reden nicht, sie müssen getragen werden. Sie gehen nicht. Das ist der Unterschied zwischen den Götzen dieser Welt und dem lebendigen Gott. Die einen müssen getragen werden. Und die anderen stehen und sitzen auf dem Thron. Und es gibt auch fromme Götzen. Ganz fromme Götzen, die rumgetragen werden in der Gemeinde. Und das ist, fürchtet euch nicht vor ihnen. Denn sie tun nichts Böses und Gutes können sie auch nicht tun. Keiner ist dir gleich, Herr. Du bist groß und groß ist dein Name durch deine Macht. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen? Und so geht das weiter. Wunderbare Worte, die hier stehen. Und deshalb, sobald Angst erscheint im Volk Gottes, sollte man eine geistliche Frage stellen. Wie ist unsere Beziehung zum Herrn? Wie ist unsere Beziehung zum Wort Gottes? Wir haben Angst in der Welt. Die kommen, das hat auch der Herr gesagt. In der Welt habt ihr Angst, ihr werdet bedrängt. Aber wir haben jemanden, der das überwunden hat. Der Herr hat längst einen anderen Plan. Und jetzt tritt der auserwählte und gesalbte König David vor der sichtbaren Welt noch verborgen auf das Kampffeld. Und diese kurze Erzählung, die hier steht, spricht ja für sich selbst. Am Ende sollen alle die Macht Gottes erkennen und anfangen zu erkennen, dass David, der von Gott, dem Herrn, rechtmäßige und auserwählte König auf dem Thron sein wird. Aber es geht alles so unwahrscheinlich weiter, wie es in Bethlehem kurze Zeit vorher begonnen hat. Nächster Abschnitt, 1. Samuel 17, 12 bis 30. David kommt in dem Kampfgebiet an. Vers 12, David nun war der Sohn jenes Ephratiters von Bethlehem in Juda mit Namen Isai, der 8 Söhne hatte. Und der Mann war in den Tagen Sauls schon zu alt, um unter den Männern mitzukommen. Ganz bewusst wird die Geschichte Davids eingebunden in die Geschichte Bethlehems und seiner Vorfahren. Das sind immer ganz wichtige Verknüpfungen. Es ist die ganze Geschichte von Ruth, die man neu wieder lesen muss. Diese wunderbare Geschichte, wie das alles kam da in Bethlehem und mit den Vorfahren von David. Und viele Jahre später, nachdem Ruth das erlebt hatte und Boas, stehen wir 20 Kilometer von Bethlehem entfernt an diesem Ort und erleben, wie sich Gottes Erlösungsgeschichte weiter offenbart. Das ist eine fortlaufende Offenbarungsgeschichte Gottes, die wir lesen. Man darf sich da nicht im Moment verlieren, sondern muss immer das Große sehen, diesen Erlösungsplan Gottes. So schön in dem Bekenntnis, wir glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich liebe das so. Ich könnte auch sagen, ich glaube an den Gott meines Vaters und Großvaters und Urgroßvaters, die alle mit dem Herrn lebten. In der Gnade Gottes. Manchmal frage ich mich, wie hätte mein Großvater, der sehr früh die Verführung der in Hitlerzeit das erkannt hat, diesen falschen Geist, der seine Kinder nicht geschickt hat, der Stellung genommen hat, öffentlich, ein einfacher Mann, aber der Klarheit hatte mit der Schrift, wie würde der sich heute verhalten? Manchmal frage ich mich dann in Situationen. Ich bin oft verunsichert gewesen. Ich bin 27 Jahre jetzt in der Leitung der Mission für Südosteuropa, dadurch war ich in vielen Netzwerken und alles Mögliche und so, ist heute nicht mehr so. Aber ich habe mich manchmal gefragt, wer bin ich, dass ich, und gerade ich kam mit 34 da oder 33 in dieser Aufgabe, viel zu jung, alles eigentlich totale Überforderung. Aber dann zu sehen auch, wie, und ich mich gefragt habe, warum kämpfe ich jetzt? Warum? Ich habe manchmal in einem Kreis von 100 Leuten gesessen wo dummes Zeug erzählt wurde. Und ich habe gedacht, warum steht denn jetzt keiner mal auf und sagt was? Das ist, wo ich denke, dann muss ich was sagen. Aber das ist, weil ich eingebunden bin in eine alte Geschichte. Wir haben nicht nur den Herrn, den wir heute erleben. Die Bibel ist das Zeugnis von diesem Herrn der Geschichte. Und wenn man gesagt hat, wenn das da immer steht, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das ist eine machtvolle Geschichte, die da steht. David ist der Sohn des Isai. Die drei ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen. Die Namen seiner drei Söhne, die in den Krieg zogen, waren Eliab, der Erstgeborene, und der zweite Abinadab und der dritte Schammah. Und David war der Jüngste und die drei Ältesten waren Saul gefolgt. David aber ging ab und zu von Saul weg, um die Schafe seines Vaters in Bethlehem zu weiden. Ich habe deshalb gesagt, Davids Leben so zwischen Palast und Weide, zwischen Palast, zwischen Saul und seinen Schafen. Das ist auch eine besondere Situation. Das ist schon ein Kulturwechsel. David teilte seine Zeit auf zwischen Palast und Weide. Und es scheint, dass David nur dann in den Palast gerufen wurde, wenn Saul von dem bösen Geist geplagt wurde. Man weiß das auch nicht genau, kommt ja noch in der Geschichte auch die Frage, kannte Saul den David? Es war damals üblich, dass eigentlich niemand dem König nahen durfte. Und es ist durchaus vorstellbar, wir wissen es nicht genau, aber es gibt Vergleiche bei anderen, wo das gesagt wird, dass David immer durch einen Vorhang gespielt hat. Weil man fragt sich ein bisschen, warum kannten die sich nicht mehr? Wurde er nachher auch zum Waffenträger von Saul und so. Aber da habe ich ja gestern schon gesagt, da wird eine Geschichte oft zu Ende erzählt, wo Ereignisse in der Zukunft dann zusammengebündelt werden und nicht alles ist chronologisch erzählt. Zu der Zeit hier war David noch nicht der Waffenträger des Saul. Und er wird bewusst der andere Erstgeborene genannt, wenn wir in den Psalmen schauen, Psalm 89, 28, wird David als Gottes Erstgeborener bezeichnet. Und das ist wichtig bei dem Begriff Erstgeborene, das ist auch ein Titel und nicht nur eine Beschreibung der Geburtsreihenfolge. Das Gleiche gilt ja, oder noch viel, viel mehr, für unseren Herrn Jesus, Kolosser 1, Vers 15, wo steht, er ist der Erstgeborene über die ganze Schöpfung. Und das heißt nicht, dass Jesus ein geschaffenes Wesen ist, sondern es geht um den Vorrang, die überragende Bedeutung von Jesus Christus. Und hier bei David kann man das auch schon sehen, das ist ein stiller, kleiner Hinweis, dass das eben nicht nur Erstgeborener in dieser Reihenfolge der Geburten bezeichnet, sondern auch in dem Rang. Und David wird als Erstgeborener, obwohl er der Jüngste war, bezeichnet. David wird von seinem Vater in den Kampf geschickt. Die Philister trat morgens und abends heraus, stellte sich hin 40 Tage lang, zieht sich immer mehr in die Länge, stehen sich zwei Parteien gegenüber und brüllen sich gegenseitig an. Das können sonst eigentlich nur Flusspferde oder Affen, aber Menschen können das auch. Brauchen wir schon ein bisschen Luft und Ausdauer, 40 Tage sich gegenüberzustehen und anzubrüllen. Wir haben das früher mit unserem Literaturbus unterwegs gewesen, schon als junger Christ. Und man hat es immer sehr schnell gelernt. Wenn man früher auf der Straße war, war noch anders wie auch heute, aber heute gibt es das auch noch. Da haben Leute so ihren ganzen Hass gegen die Christen und gegen Gott und alles und die ganze Welt so einfach rausgekotzt. Und es ist, man kann nicht, wenn einer so anfängt loszubrüllen, da musst du nicht gegenbrüllen. Man sollte sich überhaupt nie auf das Niveau derjenigen begeben, die einen angreifen. Aber dann hat man immer gewusst, die Luft rein von seinem Körper her, der hat länger als 10 Minuten schafft er das nicht, andauernd zu brüllen. Und dann sagt man, jetzt gebe ich dir mal ein Glas Wasser, jetzt trinkst du mal und dann gibst du mir mal 5 Minuten, dass ich dir was erzähle. Weil das bringt nichts, wenn man ist so kindisch, wenn sich zwei gegenüber, und so war das hier, brüllten sich an. Wie lange hat das gedauert? Wie viel Luft hat Satan, muss man sich fragen. Er weiß, sagt die Schrift, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Ich glaube, du hast das heute Nachmittag auch in dem Kampf noch. Offenbarung 12, Vers 12, weh denen, die auf der Erde wohnen, auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Sollte man sich immer bewusst machen. Es gibt keine Zeit, es gibt keinen Ort der Welt, wo der Teufel Pause macht oder im Urlaub ist. Und wir haben es immer, Epheser 6, wir haben es immer mit diesem geistlichen Kampf zu tun. Kurz noch, bevor wir Pause machen, Vers 17, Isaak aber sagte zu seinem Sohn David, nimm doch für deine Brüder dieses Eva gerösteten Körner und die 10 Brote und bring sie schnell in das Lager zu deinen Brüdern. Und diese 10 Stück Weichkäse bring dem Obersten über 1000 und erkundige dich, ob es deinen Brüdern gut geht und bring ein Pfand von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer von Israel stehen im Terebintental im Kampf mit den Philistern. Da machte sich David des Morgens früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Er nahm und ging hin, wie Isa ihm geboten hatte, und kam zum Lagerplatz. Als das Heer aber in die Schlachtreihe ausrückte, erhoben sie das Kampfgeschrei und Israel und die Philister stellten sich auf Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. Ich habe mich gefragt, ahnten Isai und David, was an diesem Tag passieren würde? Wussten die beiden, dass sie Teil des Planes Gottes waren? Gott beginnt seinen Sieg mit geröstetem Sandwich und 10 Stücken Weichkäse. Das steht ja hier. Es ist wieder so ein kleines Detail, wo du dich fragst, ja, wissen wir beim Frühstück, vielen Dank für das wunderschöne Frühstück heute Morgen hier, wissen wir, was der Herr Jesus heute mit uns vorhat? Das wird einfach hier so gesagt. Geröstetes Sandwich, 10 Stücke Weichkäse. Gott wollte an diesem Tag seinem Volk und dem verworfenen König entscheidende Dinge für die Gegenwart und die Zukunft demonstrieren. Und Gott triumphiert nicht durch menschliche Stärke, sondern durch menschliche Schwäche. Gott siegt nicht durch außergewöhnliche, spektakuläre Mittel, sondern das vor aller Welt sichtbar Unscheinbare und Unsichtbare, das Verborgene. Und das alles sind deutliche Vorzeichen auf das Werk unseres Herrn Jesus Christus bei seinem Kommen auf diese Erde. Das Buch Samuel führt uns immer zu Jesus. Das Buch Samuel führt uns immer zum Herrn Jesus Christus. Jetzt machen wir eine kleine Pause, 10 Minuten bis 15 nach und machen dann noch weiter bis zum Mittag.